Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Den Predigttext haben wir gerade in der Schriftlesung schon gehört, zumindest den ersten Teil. Den zweiten werde ich dann im Verlauf der Predigt noch lesen. Ich möchte aber noch beten. Lieber Vater im Himmel, und nun bitten wir dich, dass du unsere Augen, die Augen unseres Glaubens, die Augen unseres Herzens ganz auf dich ausrichtest. Herr, du weißt, wer wir sind, woher wir kommen, was uns bewegt. Ich bitte dich, dass du dieses Wunder geschehen lässt, dass jeder etwas aus diesem Gottesdienst für sich ganz persönlich hört und mitnimmt. Und dass es seinen Alltag verändert. Amen. Ihr Lieben, was haben Adventfeiern und Autofahren gemeinsam? In beiden Fällen sehen wir in den Rückspiegel, sollten wir jedenfalls, beim Autofahren, und wir sehen nach vorne. Zugegeben, beim Adventfeiern lieben wir den Rückspiegel besonders. Wir sehen an fast allen Adventssonntagen zurück auf die erste Ankunft Jesu. Aber wir haben das eben schon so ein bisschen in der Einleitung gehört. Am zweiten Adventssonntag sehen wir ganz traditionell nach vorne. Und das tun wir auch heute, und passenderweise sind wir in unserer Adventskonferenz, so ein Zufall, genau bei Kapitel 19 angekommen. Das große Ereignis ist hier die Wiederkunft unseres Herrn. Und die Offenbarung schildert sie uns unter zwei Gesichtspunkten, direkt hintereinander. Zuerst, was die Wiederkunft Jesu für die Gemeinde bedeutet. Und dann, was sie für alle übrigen Menschen bedeutet. Zuerst also, erster Punkt, die Wiederkunft Jesu für die Gemeinde. Kaum kommt sie hier in den Blick, da hört Johannes eine dreifache Stimme, die sich anhört wie eine Stimme einer großen Schar. Das sind in der Offenbarung all die Erlösten. Das ist die Gemeinde. Und wie eine Stimme großer Wasser. So wird in Offenbarung 1 die Stimme Jesu beschrieben. Und wie eine Stimme starker Donner. Der Donner ist immer eine Begleiterscheinung von Gottes Aktivität. Und diese vereinigten Stimmen rufen ein Wort: Halleluja, preis den Herrn, denn jetzt kommt im Heilsplan Gottes die Wiederkunft Jesu Christi. Und dann werden uns zwei Dinge genannt, die die Wiederkunft Jesu für die Gemeinde konkret bedeuten. Das eine: Freude. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Wenn Jesus, als er hier auf der Erde war, von seiner Wiederkunft mit Blick auf die Gemeinde sprach, dann hat er oft Hochzeitsgleichnisse erzählt. Er ist der Bräutigam und die Gemeinde ist manchmal die Braut und manchmal sind sie die Gäste bei dem Hochzeitsmahl. Und genauso ist es auch hier. In Vers 7 sind wir die Braut und in Vers 9 sind wir die Berufenen, das heißt eingeladenen Gäste beim Hochzeitsmahl des Lammes. Warum verwendet Jesus das Bild von der Hochzeit? Schon im Alten Testament wurde der Bund, die feste Verbindung zwischen Gott und seinem Volk mit dem Bild der Ehe veranschaulicht. Etwa durch Hosea verspricht Gott: Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Paulus erklärt unsere Beziehung zu Jesus sehr ähnlich. Ich habe euch mit Christus verlobt. Habt ihr gemerkt, dass beide, Hosea und Paulus, von Verlobung reden? Verlobung war in der jüdischen Ehe bereits ein rechtlich verbindlicher Akt, aber eben noch nicht die Hochzeit, noch nicht die volle Verwirklichung der Ehe. Wir als Gemeinde gehören jetzt schon rechtlich verbindlich zu Jesus. Aber wenn die Hochzeit des Lammes kommt, dann beginnt nochmal eine ganz neue Phase in unserer Beziehung zu Christus. Das Eheversprechen Jesu wird jetzt sichtbar eingelöst. Aus dem Glauben wird Schauen, aus Verheißung wird Erfüllung, unser Heil wird verwirklicht, die Verbindung zu Jesus wird unbezweifelbar ewig. Und natürlich, wenn uns das alles auf einen Schlag vor Augen steht, dann bricht Freude durch und Jubel und das Anschauen des Bräutigams in seiner alles überstrahlenden Lichtschönheit und die Herrlichkeit des Hochzeitssaales, die Pracht des Himmels, der Gedanke, dass wir endgültig alle irdischen Schmerzen hinter uns lassen dürfen und jetzt auf ewig, ewig Jesus schauen dürfen. Damit wir nicht vor lauter Freude platzen, schaffen wir uns Befreiung, indem wir ihm die Ehre geben, dem Vater und dem Lamm. Die Wiederkunft Jesu bringt unaussprechliche Freude für die Gemeinde. Und das andere, die Wiederkunft Jesu trifft auf total vorbereitete Leute. Ich meine jetzt die Gläubigen, ich meine jetzt die Gemeinde. Auf eine total vorbereitete Gemeinde. Wir sagen immer, niemand weiß, wann Jesus wiederkommt. Und das stimmt auch. Aber es fällt auf, dass hier die Gemeinde ganz und gar vorbereitet ist. Und seine Braut hat sich bereitet. Jesus hat das auch in seinen Gleichnissen beschrieben. Er hat gesagt, es gibt einerseits schon Leute, die sind nicht vorbereitet. Die haben kein hochzeitliches Kleid, die haben nicht genug Öl in ihren Lampen, wenn der Bräutigam kommt. Und Jesus macht unmissverständlich klar, wer nicht vorbereitet ist, der schließt sich selbst vom Hochzeitsfest unwiderruflich aus. Dieselben Gleichnisse zeigen aber auch, es gibt andere, die sind vorbereitet. Die haben ein hochzeitliches Gewand. Die haben Öl in ihren Lampen. Seine Braut hat sich bereitet. Wie? Das ist jetzt sehr interessant. Hier steht, es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Also das Leinen ist das Hochzeitskleid. Und dieses Kleid wurde ihr gegeben. Von Gott heißt das immer, von Gott gegeben. Unser Heil, die Erlösung, ist Geschenk. Oft ist das weiße Gewand, das uns gegeben wird, ein Hinweis auf die Gerechtigkeit Christi. Nicht durch unsere Gerechtigkeit können wir vor Gott bestehen, sondern durch die Gerechtigkeit Jesu, die uns wie ein Gewand gleichsam übergezogen wird oder die uns angerechnet wird oder eben gegeben wird. Oft ist das weiße Hochzeitskleid ein Hinweis auf die Rechtfertigung, nicht jedoch an dieser Stelle. Hier steht das Wort Gerechtigkeit im Plural. Man müsste genauer übersetzen, das Leinen sind die Gerechtigkeiten oder die gerechten Taten der Gläubigen. Seht, wir sind hier in dem Teil der Offenbarung, in dem die Gemeinde zur Treue in der großen Drangsalszeit aufgerufen wird. Was die Gemeinde in dieser Zeit für das Hochzeitsfest bereit macht und zur Teilnahme berechtigt, das sind ihre gerechten Taten. Auch sie sind ein Geschenk. Sie werden der Braut ja gegeben. Aber es sind Taten, die ihr gegeben werden, nicht Tatenlosigkeit. Niemand kann von sich aus Jesus treu bleiben, schon gar nicht in der Zeit des Druckes oder der Verfolgung. Niemand schafft es, in eigener Kraft treu zu bleiben. Treue zu Jesus muss uns gegeben werden und sie wird uns gegeben. Aber das, was Gott gibt, ist eben Treue zu Jesus, nicht Leben im Kompromiss zwischen Jesus und der Welt und schon überhaupt nicht Abfallen von Jesus. Was die Braut zum Hochzeitsfest bereitet, ist die Rechtfertigung am Anfang des Glaubenslebens. Aber eine Rechtfertigung, die dann im weiteren Verlauf und bis zum Schluss zu einem Leben der Treue zu Jesus führt. Dazu ist der Heilige Geist an und in seiner Braut am Werk, auch in dir, auch in mir. Er deckt uns auf, wo wir im Kompromiss leben. Er mahnt uns leise, umzukehren. Dann hör auf ihn und bleibe Jesus treu. Das ist die Vorbereitung auf das Hochzeitsfest. Und am Tag seiner Wiederkunft steht dann die Braut in leuchtend weißem Leinen, strahlend vor ihrem Bräutigam. Und du bist Teil davon. Und alle wissen, selig ist, die zum, oder selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Strecken wir uns nach diesem Moment aus. Denn dies alles ist kein Märchen. Dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Und nun zweitens. Was bedeutet die Wiederkunft Jesu für alle anderen? Darauf antworten uns nun die Verse 11 bis 16. Und hier lese ich uns jetzt diese Verse stückweise. Zunächst Vers 11. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Das weiße Pferd bedeutet, dieses Mal kommt Jesus nicht in Niedrigkeit, nicht auf Heu und auf Stroh. Dieses Mal kommt er als Sieger in Herrlichkeit. Eins aber ist gleich. Wie beim ersten Mal kommt Jesus mit einem Auftrag des Vaters. Das zeigt sein Name. Treu und wahrhaftig. Auch dieses Mal wird Jesus treu und wahrhaftig umsetzen, wozu ihn sein Vater gesandt hat. Ja, was ist denn dieses Mal sein Auftrag? Jesus soll gerechtes Gericht üben. Jede Untat gottloser Menschen soll nun ihren gerechten Richter finden. Die großen Verbrechen und auch die kleinen, oft übersehenen Verletzungen, die uns zugefügt wurden. Weil Jesus ausdrücklich mit diesem Auftrag wiederkommt und weil er ihn treu und wahrhaftig ausführen wird, werden wir heute aufgefordert, warte, rächt euch nicht selbst, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Haben wir das verstanden? Im Blick auf das Unrecht, das uns zugefügt wurde, der Richter ist Jesus. Das gilt nicht nur, aber besonders für die Fälle, die vor kein menschliches Gericht kommen. Rächt euch nicht selbst, der Richter ist Jesus. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Die Augen des Richters bis auf den Grund der Seele sehen sie. Nichts bleibt vor Jesus verborgen. Niemand kann ihm etwas vormachen. Und jetzt die Kronen, wörtlich Diademe. Ein Diadem ist so ein Stirnband aus Gold oder anderen Materialien. Jesus ist von Gott mit unvergleichlicher Autorität und Herrlichkeit ausgestattet. Der Antichrist hatte 10 Diademe. Der Drache hatte sogar 7. Und wir haben gelernt, 7 ist mehr als 10. Der Drache dachte, er hätte die Vollzahl, also alle Herrlichkeit. Da blieb für Jesus gar nichts mehr übrig. Pustekuchen. Hier kommt Jesus. Und er hat wie viele Diademe? Eine Zahl wird gar nicht genannt. Die Zahl seiner Diademe kann gar niemand bestimmen oder berechnen. Seine Herrlichkeit kann auch niemand zu Ende beschreiben. Seine Macht lässt die Macht des Antichristen klein und blass erscheinen. Im nächsten Abschnitt werden wir sehen, wie blass auf Jesu Haupt. Diademe über Diademe, Glanz und Herrlichkeit. Wir können die ganze Ewigkeit verbringen und die Herrlichkeit Jesu studieren und sind immer noch nicht am Ende angekommen. Und immer noch gibt es neue Aspekte, neue Momente der Schönheit, die aufblitzen. Und dann wird hier ein Name genannt. Oder erwähnt, muss ich sagen, nicht genannt, erwähnt. Es ist ein Name, den der Vater ihm gegeben hat, aber der ein Geheimnis zwischen Vater und Sohn bleibt. Es gibt offensichtlich Geheimnisse im Wesen Jesu, die selbst wir, zumindest noch, nicht erfahren. Jesus ist immer noch mehr, als wir wissen. Aber warum wird uns das gerade hier gesagt? Seht, einen Namen zu kennen, bedeutet immer auch ein bisschen Macht über diese Person zu haben. Niemand soll aber meinen, diesen Richter manipulieren oder in den Griff nehmen zu können. Jesus weiß alles über seine Feinde. Sie aber noch längst nicht über ihn. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinem Leinen. Angetan mit einem blutgetränkten Gewand. Also der heutige Mensch findet eine so blutige Beschreibung von Jesus als Richter unerträglich. Der moderne Mensch, manchmal auch der moderne Christ, beruhigt sich gerne, ach, das mit dem Gericht, das wird schon nicht so ernst werden. Und wenn überhaupt ein Gericht kommt, dann werden doch bestimmt alle freigesprochen. Diese zwei Verse, oder dieser Vers hier, der zerstört alle solche falschen Hoffnungen. Das Jesu Gewand bereits bei seinem Erscheinen mit dem Blut seiner Gegner getränkt ist, ist ein Hinweis darauf, dass das Gericht gewiss kommt, unaufhaltsam, unabwendbar. Und jetzt hören wir einen dritten Namen. Und dieser Name, den wir jetzt auch wieder erfahren, das Wort Gottes, dieser Name zeigt, um welcher Tat willen ein Mensch letztlich von Gott gerichtet wird oder von Jesus gerichtet wird. Jesus trägt diesen Namen, das Wort Gottes, weil er alles offenbart hat, was der Mensch wissen muss, um gerettet zu werden. Die Menschen aber haben die Offenbarung verworfen und den Offenbarer für nichts geachtet. Und dafür werden sie gerichtet. Ihre Taten kommen noch dazu. Denn Jesus ist nicht irgendein Offenbarer. Er ist das Wort Gottes, also Gott selbst. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen, und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte: König aller Könige und Herr aller Herren. Drastische Sprache. Jesus hat ein scharfes Schwert. Dennoch sollten wir nicht meinen, dass Jesus buchstäblich mit dem scharfen Schwert dreinschlägt. Auch ist dies kein Freibrief, dass wir das dürften. Das Schwert kommt aus seinem Mund. Und die Besucher der Adventskonferenz, die haben das jetzt schon ein paar Mal gehört und wissen das genau. Jesus richtet mit dem Wort. Und auch unser Schwert ist das Wort Gottes. Und Jesus braucht auch nicht mehr. Sein Wort hat eine solche Vollmacht und Wirkung, dass alles vor lauter Schreck wie vom Blitz getroffen niederfällt und sich unterwirft. Die Sprache ist hier sehr streng, um deutlich zu machen, wie ernst Jesus das nimmt, ihn und sein Wort abzulehnen, ihm, dem Sohn Gottes, nicht geglaubt zu haben. Das ist hier eine sehr deutliche Warnung. In dieses Gericht zu kommen bedeutet, ewig in der Kälte des Zornes Gottes zu bleiben, ewig in dem großen Feuersee. Leute, die Hölle ist kein Mythos, sondern schreckliche Wirklichkeit. Aber jetzt wird hier ein vierter Name genannt. Dass Jesus hier vom Vater überhaupt so einen Namen nach dem anderen bekommt, zeigt natürlich, dass ein einziger Name gar nicht genügt, um die Einzigartigkeit und Herrlichkeit Jesu auszusagen. Aber gerade dieser herrliche Königsname macht Hoffnung. Der Name steht nämlich außen auf seinem Gewand. Er ist bewusst öffentlich sichtbar. Und damit heute und auch jetzt eine Einladung, doch freiwillig die Knie vor Jesus zu beugen, wenn wir das noch nicht getan haben. Ihn als König und Herrn anzuerkennen, als Erlöser von Schuld anzunehmen. Wenn er wiederkommt, ist die Zeit der Gnade vorbei. Aber jetzt ist sie noch nicht vorbei. Vielleicht hast du gedacht, als du hier hereingekommen bist, ach, ich sehe mir das mal an, aber eigentlich brauche ich Jesus überhaupt nicht. Was machst du mit deiner Schuld? Sie selbst zu vergeben, können wir nicht. Sie wegzuerklären, funktioniert auch nicht. Du brauchst Jesus, weil nur er deine Schuld vergeben kann. Und selbst er kann es nur, weil er am Kreuz die Strafe dafür getragen hat. Darum beuge deine Knie, erkenne Jesus als deinen Retter und König an und sag's ihm auch im Gebet. Und dann lebe in Treue zu deinem König. Im Advent sehen wir auch nach vorne auf die zweite Ankunft Jesu. Sie ist Freude und Hochzeitsfest für die einen. Gericht und Untergang für die anderen. Was ist sie für dich? Amen.